Letztes Jahr noch wurde das 75-jährige Jubiläum der NATO mit großen Reden gefeiert, dies und jenseits des Atlantiks. Und wenn mit dem wiedergewählten US-Präsidenten Donald Trump die Freude über das anhaltende transatlantische Bündnis auch etwas getrübt war, mit einem Bruch der jahrzehntelangen Gewissheit hätte wohl keiner hier in Europa gerechnet. Und vielleicht wollen viele auch nicht damit rechnen. 75 Jahre, das ist eine Kronjuwelenhochzeit, die nur wenigen Paaren vergönnt ist, und an Scheidung denkt da normalerweise niemand mehr. So viel zur Theorie. Dass die USA sich zumindest sicherheitspolitisch trennen könnten, setzt jetzt Europa massiv unter Druck. Auf den jahrzehntelangen Garanten für Europas Sicherheit scheint kein Verlass mehr. Erst recht nicht, seit Trump mit dem russischen Präsidenten Putin einen Frieden in der Ukraine verhandeln will, ohne Europa. Wir blicken jetzt hier einmal in die Glaskugel. Wie muss eine Neuausrichtung der europäischen Sicherheitspolitik aussehen? Wer führt die Europäer in die Zukunft? Löst Geld alle unsere Probleme? Und welche Herausforderungen werden auf die neue Bundesregierung zukommen? Das sind unsere Fragen in dieser neuen Podcast-Folge. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Anna Brink und ich sitze hier zusammen in unserem Podcast-Studio mit Pia Vorhopp, stellvertretende Leiterin der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik. Und Ihr Schwerpunkt liegt auf Rüstungspolitik. Schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Und ich freue mich, Ronja Kempin, Senior Fellow bei der Forschungsgruppe EU und Europa. Und sie beschäftigt sich mit der Neugestaltung der europäischen Sicherheitsordnung. Schön, dass Sie auch da sind.
Ja, auch von mir herzlichen Dank.
Und Sven Arnold, Gastwissenschaftler in der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik. Und er forscht unter anderem zu den deutsch-französischen Beziehungen und europäischer Sicherheitspolitik. Gut, dass Sie auch da sind.
Guten Tag und herzlichen Dank.
Nach 75 Jahren, ich habe es gesagt, schien fast undenkbar, kommt es wirklich zur Scheidung, Sven Arnold?
Also was wir heute beobachten, ist eine brutale Beschleunigung der Erosion der transatlantischen Partnerschaft. Die neue US-Administration hat ganz klar signalisiert, dass die Europäer ab jetzt nur noch auf sich selbst zählen können. Die US-Administration greift unsere Werte und Interessen ganz direkt und offen an. Es ist also ohne Zweifel die größte Beziehungskrise zwischen Europa und den USA. Ob es tatsächlich zu einer irreversiblen Trennung kommt, das steht allerdings, glaube ich, noch offen.
Also ziemlich harte Worte, keine Überzeugung, dass das vielleicht irgendwie noch gut gehen könnte. Sven Arnold, Pia Vorhopp, sehen Sie es genauso?
Also ähnlich. Ich glaube, auf jeden Fall hat die Trump-Administration vielleicht die Scheidungspapiere noch nicht zugestellt, aber angedroht, dass sie es tut. Und Europa, um in dem Bild zu bleiben, ist, glaube ich, in diesem Status, wo man sagt, Versorgungsausgleich. Ja, also wir gucken, wir haben zwar keine Ansprüche an die USA, aber wir prüfen stark, wo sind wir abhängig, auf was können wir noch zählen. Und weil wir eben so abhängig sind, glaube ich, also die Scheidungspapiere werden von Europa nicht kommen. Wir werden den Antrag nicht stellen, aber wir müssen uns vielleicht auf Post gefasst machen und dann gucken, wie wir darauf reagieren.
Mhm. Ronja Kempin, das klingt ziemlich negativ, auch wenn die Europäer vielleicht die Scheidungspapiere vielleicht in der Schublade haben, aber auch noch nicht überstellen. Sehen Sie das auch so?
Ja, ich denke, den Europäern ist in der Tat der berühmte Stuhl vor die Tür gestellt worden. Aber ich sehe auch darin tatsächlich eine gewisse positive Aufbruchstimmung sozusagen auf der europäischen Seite, wenngleich in der Tat ich auch sage, der Schock sitzt natürlich allen tief sozusagen in den Knochen. Aber wir merken ja, dass die Dynamik doch im Moment dahin deutet, dass die Europäer sich auf den Weg machen, wieder in ein in gewisser Weise selbstbestimmtes Leben zu finden. Und so wohnt, finde ich, für mich der Charme des Neuanfangs auch ein Stück weit in diesem Prozess des Auseinanderdriftens, vielleicht der Scheidung.
Es ist ja schön, in diesen Zeiten noch mal was Positives erfahren zu können. Ich will den Faden noch mal, Ronja Kempin, da aufnehmen. Also interessant fand ich ja zu beobachten, Europa fällt nicht auseinander, wie Sie es ja auch beschrieben haben, sondern es ist ja sehr umtriebig. Was passiert denn da gerade alles?
Ja, ich glaube, wir sehen eine Beschleunigung des Prozesses, der eigentlich schon 2016 eingesetzt hat, als Trump 1 an die Macht gekommen ist und gleichzeitig Großbritannien die Europäische Union verlassen hat. Damals haben sich die Mitgliedstaaten der Europäischen Union schon in einem ersten zaghaften Angang daran gemacht, macht, etwas selbstbestimmter in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu agieren. Heute sehen wir das Ganze um ein x-faches multipliziert an Geschwindigkeit, auch an finanziellen Summen, die jetzt auf den Tisch gelegt werden. Um es zusammenzufassen, Europa versucht im Prinzip einen Dreiklang hinzubekommen, nämlich zum einen seine Rüstungsinvestitionen deutlich zu erhöhen. Es versucht, einen Platz am Verhandlungstisch über die Möglichkeit einer Beendigung des russischen Angriffskrieges in der Ukraine zu bekommen. Und es versucht drittens eben die Ukraine in eine Position der Stärke zu bringen, damit die Verhandlungen auch im Sinne der Ukraine ausgehen.
Sven Arnold, also wir sehen viele Formate. Können Sie das noch ein bisschen näher ausführen?
Ja, also seit einigen Jahren gibt es eine Proliferation von sogenannten minilateralen und Ad-hoc-Formaten, also Gruppierungen von europäischen Staaten außerhalb des EU-Rahmens, um bestimmte Themen, um bestimmte Herausforderungen zu besprechen. Das jüngste Format wurde im November 2024 als Reaktion auf die US-Wahl gegründet. Das ist das sogenannte E5-Format oder Group of Five, das Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Polen vereint. Also die fünf wichtigsten politischen, wirtschaftlichen und militärischen Player in Europa, um die Frage der Unterstützung der Ukraine zu besprechen und darüber hinaus die Sicherheit in Europa zu adressieren. Beim letzten Verteidigungsministertreffen in Paris vor einigen Tagen wurden beispielsweise Sicherheitsgarantien für die Ukraine besprochen, sowie die Erhöhung des europäischen Beitrags zur Abschreckung und Verteidigung. Dieses Format hat also eine Koordinierungsrolle, die auch im Vorfeld des nächsten NATO-Gipfels im Juni sehr wichtig sein wird, und eine Impulsgeberaufgabe. Und selbst wenn bis jetzt nur in Anführungszeichen gemeinsame Erklärungen veröffentlicht wurden, ist das Format, glaube ich, vielversprechend, eben weil es die fünf größten europäischen Mächten vereint.
Unter anderem Deutschland auch. Wenn wir da nochmal in dieser Position ein bisschen drauf gucken, Pia Forb, da tut sich ja auch einiges, nicht?
Genau, also die Bundesregierung hat sich ja zunächst mal Spielraum verschafft, finanziellen Spielraum, um bei allen Aufgaben, die Ronja Kempin genannt hat, eine Rolle, auch eine führende Rolle in Europa zu übernehmen. Gleichwohl ist die neue Bundesregierung noch nicht im Amt. Das heißt, andere in Europa treffen sich pragmatisch in unterschiedlichen Foren, führen Frankreich und Großbritannien mit vielen Vorschlägen zur Ukraine. Und die Frage ist noch offen, wie kommt die Bundesregierung, wenn sie denn mal im Amt ist, eigentlich da rein? Ja? Und mit welchem Impetus? Also bislang gucken wir auf die Biden-Zeit, aber auch auf die Trump-Zeit, war Deutschland ja dafür bekannt zu sagen, europäisch heißt vor allem Europa militärisch fähiger machen im transatlantischen Rahmen, also der berühmte europäische Pfeiler in der NATO. Und die Frage ist jetzt, ist das immer noch die Marschroute, weil man die Amerikaner nicht verlieren will, oder kommt eine Bundesregierung ins Amt, die tatsächlich Schwerpunkte setzt und sagt, Europa muss nicht nur fähiger werden, sondern es muss eben auch unabhängiger werden von den USA?
Das hat mit sehr viel Geld zu tun, aber bevor wir auf das Geld kommen, was auch ja in Europa und in Deutschland bereitgestellt wird, Ronja Kempin, es gibt ja ein neues Weißbuch. Das ist kürzlich herausgekommen, was eigentlich definiert, ich sag's mal so salopp, das ist ein Strategiepapier, das sich die Europäer gegeben haben, die EU gegeben hat, um zu definieren, wo stehen wir eigentlich sicherheitspolitisch. Wie bewerten Sie das? Ist das ein Milestone, kann man das so sagen?
Ja, ich glaube, das Glas ist da halb voll oder halb leer, je nach Betrachtungsweise. Es ist zunächst erstmal insofern halb voll, als, wie Sie richtig gesagt haben, das erste Verteidigungsweißbuch ist, das die Europäische Union jetzt vorgelegt hat. Ganz genau die Europäische Kommission und die Hohe Vertreterin der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik. Das Dokument wird jetzt in den nächsten Tagen intensiv von den Mitgliedstaaten auseinandergenommen, besprochen. Ich finde auffällig am Dokument, dass es vielleicht von den Ambitionen doch ein Stück weit hinter dem zurückgeblieben ist, was eigentlich sozusagen oft oder lange Zeit in der Diskussion war. Das Papier nimmt sich relativ vorsichtig, relativ bescheiden aus. Es hat nicht viele Projekte benannt, die Europäer gemeinsam im Bereich der Fähigkeiten beschaffen sollten oder könnten. Und ich glaube, das zeigt, dass tatsächlich die Mitgliedstaaten noch nicht ganz bereit sind, wie das Pierre Fuhrhoff angedeutet hat, über ihren Schatten zu springen, nationale Souveränitätsvorbehalte aufzugeben und sich wirklich darauf einzulassen, gemeinsam Rüstung, Ausrüstung im großen Stil zu beschaffen.
Ich würde da einfach, glaube ich, nochmal ergänzen, Ronja, oder nochmal verstärken, was du gesagt hast. Also ich finde besonders auffällig an diesem Papier ist ja, dass es in der Tonalität ein Papier der Kommission ist, was die Bedeutung der Mitgliedstaaten an jeder erdenklichen Stelle herausstreicht und sagt, die Kommission hat hier eben weiterhin eine unterstützende Rolle. Also die Staaten sollen ihre Nachfrage für Rüstungsgüter konsolidieren, denn wer sozusagen klar darüber ist, was man gemeinsam haben will, nur so steigen sozusagen die berühmten Stückzahlen. Und hier hat die Kommission eine unterstützende Rolle. Sehr offen wird formuliert, in welchen Formaten soll Kooperation denn stattfinden, über die europäischen Organisationen, aber eben auch über zwischenstaatliche wie OCCAR, über das, was Deutschland gerne macht.
Das müssen
macht.
Wir vielleicht erklären.
OCCAR ist eine europäische Organisation, die aber nicht zur EU gehört, in der Mitgliedstaaten gemeinsam Rüstungsprojekte beschaffen können. Das ist aber im Kern eben eine zwischenstaatliche Organisation. Also hier herrscht sozusagen bei der Frage, wie kommen wir zur Kooperation, auch so ein, ich würde sagen, anything goes approach. Ja, also alles unter der Sonne ist möglich. Und das, muss ich sagen, überrascht doch schon, weil wir eben vor nicht allzu langer Zeit aus der Kommission auch noch andere Töne gehört haben.
Ja, also ich glaube, um tatsächlich ein handlungsfähiger Akteur zu sein, braucht man einige Sachen. Doktrinäre Konzepte, Instrumente, den politischen Willen und Leadership. Und das Europäische Weißbuch gehört zur ersten Kategorie, ist ein doktrinäres Dokument. Wir hatten auch vor einigen Jahren den strategischen Kompass verabschiedet. Das gehört alles dazu. Jetzt geht es auch darum, diese Instrumente tatsächlich zu nutzen und das Ganze zu implementieren.
Interessant fand ich ja auch, und da würde ich gerne nochmal jetzt zu dem eigentlichen Phänomen, nämlich der Geldfrage kommen. Das wird ja auch im Weißbuch angesprochen. Es wird gesagt, wir stellen finanzielle Mittel zur Verfügung über unterschiedliche Formate. Da wollen wir jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen. Trotzdem, wo liegen denn da auch die Probleme? Oder andersrum gefragt, welche Probleme kann man mit Geld lösen und welche nicht?
Also ich finde, das ist nochmal wichtig zu sagen, Geld ist eine notwendige, ja, aber keine hinreichende Voraussetzung dafür, dass europäische Verteidigung besser wird. Wo ist Geld auf jeden Fall notwendig? Wir können davon ausgehen, dass auch die europäischen Mitgliedstaaten sich erstmal an die Planungen halten werden, die gerade im Rahmen der NATO besprochen werden. Das sieht für alle Staaten einen enormen Zuwachs vor an militärischen Fähigkeiten, die sie stellen sollen. Für Deutschland in manchen Kategorien bis zu 30% Zuwachs. Das wird ohne Geld nicht gehen. Also sie müssen Material kaufen, dafür ist Geld gut. Wobei ihnen das Geld nicht hilft, zum Beispiel, ist einfach eine zentrale Problematik, die für Deutschland gilt, aber für viele andere Mitgliedstaaten auch. Und das ist die Rekrutierung von Personal. Also die Bundeswehr stagniert bei 185.000 Soldatinnen und Soldaten. Jetzt gibt's eine Postkarte vom Minister, die sagt, ja, sind Sie überhaupt eine rekrutierungswürdige Person? Und wenn ja, interessieren Sie sich für uns? Soweit sind wir jetzt in der letzten Legislaturperiode gekommen, aber nicht sehr viel weiter.
Wobei die Frauen das nicht beantworten müssen,
das schränkt das nochmal ein, ja. Aber wenn Sie 30% mehr, sagen wir mal, gegriffen Luftverteidigungssysteme brauchen, dann brauchen Sie eben auch Soldatinnen und Soldaten, Offiziere, die bedienen. Das ist teilweise ein Geldproblem, aber eben nicht nur. Ja, also uns fehlen da Fachkräfte, uns fehlen uns, glaube ich, auch die richtigen Ideen, die zu rekrutieren. Und ich glaube, da muss man auch nochmal klar sagen, dass Geld das eben nicht alleine lösen wird.
In dem Weißbuch werden auch Positionen verhandelt, wo Europa abhängig ist von den USA. Also diese kritischen Fähigkeiten, Sie haben es teilweise genannt, Luftabwehr, Drohnen, überhaupt Aufklärung, solche Sachen. Sven Arnold, kann man denn diese kritischen Fähigkeiten so einfach schnell mit Geld lösen?
Nein, also die Europäer sind heute nicht in der Lage, selbstständig komplexe Operationen durchzuführen. Sie wären beispielsweise nicht in der Lage, ohne die USA einen langen und hochintensiven Krieg zu führen. Hierfür mangelt es an strategischen Fähigkeiten, die Sie eben erwähnt haben und die derzeit größtenteils von den USA bereitgestellt werden. Das sind, wie erwähnt, Aufklärungsfähigkeiten oder Tiefschlagfähigkeiten. Aber es benötigt nicht nur Geld, sondern eben auch Zeit, um diese Fähigkeiten zu entwickeln und anschließend dann auch in ausreichenden Mengen zu produzieren. Geld kann natürlich einiges beschleunigen, aber hier ist die Industrie gefragt, hier ist die Politik gefragt. Und wie es Pierre Fourhope auch gesagt hat, es geht nicht nur um die Fähigkeiten selbst. Man braucht eben auch ausgebildete Nutzer und Operateure, um diese ganzen Systeme zu betreiben. Und viele Streitkräfte in Europa haben eben mit Rekrutierungsschwierigkeiten zu kämpfen. Es ist also ein größeres und umfangreicheres Problem, das sich nicht nur durch finanzielle Mittel lösen lässt.
So, jetzt versuche ich wieder zum Anfang zurückzukommen, Ronja Campin, und Sie sind die Frau fürs Positive. Aber ich fürchte, wir werden da nicht sehr viel weiterkommen. Also Geld ist etwas, was unverzichtbar ist. Deutschland hat viel Geld in den Raum geworfen, sag ich mal so. Also Schuldenbremse und so weiter. Milliarden, dreistellige Milliardenbeträge. Das ist in Europa nicht unbedingt immer auf Zustimmung gestoßen. Zum Beispiel bei den Ländern, die es nicht so einfach haben, Schulden aufzunehmen. Wo sehen Sie da Probleme auf uns zukommen?
Ja, es ist, glaube ich, in der Tat so, dass viele Länder natürlich sich jetzt die Augen reiben über die Entscheidung der möglichen neuen Bundesregierung. Erst waren wir diejenigen, die die Schuldenbremse wie eine Monstranz vor sich hergetragen haben und alle gemahnt haben, zur Einhaltung der Schuldenbremse zurückzukehren. Unsere eigene Regierung ist über diese Frage zerbrochen. Und jetzt ist in der Tat, wie Sie sagen, Frau Brink, das Portemonnaie ganz weit geöffnet worden. Das wiederum sorgt dann eben in der Tat bei unseren wichtigen Partnern in Frankreich, in Italien auch für ein gewisses Kopfschütteln, ein gewisses Unverständnis. Vor allem aber sorgt es dafür, dass dort die Stirnfalten noch ein wenig tiefer werden, denn diese Länder haben es im Moment sehr schwer, aufgrund einer insgesamt schlechten Haushaltslage, sich am Markt kostengünstig Geld zu leihen, um ihre Mehrausgaben für Verteidigung zu finanzieren. Die hohen Zinsen, die sie zahlen müssen, drohen die Erhöhung der Verteidigungshaushalte im Prinzip aufzufressen, wenn man das so ungeschönt sagen kann. Also im Prinzip die Steigerungen zunichte zu machen. Und hier, wenn ich das doch sagen darf, ist dann allerdings ein positiver Effekt der europäischen Integration zu spüren. Man kann es kritisch betrachten. Die Europäische Kommission hat in diesem Verteidigungsweißbuch, das auch stark auf die Pläne von Ursula von der Leyen zurückgreift, ja in Aussicht gestellt, etwa 150 Milliarden Euro an europäischen Schulden aufzunehmen. Dieses Geld soll genau den Staaten die Kredite sozusagen vermitteln, die es im Moment schwer haben, sich auf dem freien Markt Geld zu beschaffen.
Also eine Möglichkeit, das zu tun. Und es wird man ja nicht nur für die eigene Verteidigung tun, sondern es ist ja auch klar, dass das Schicksal der Ukraine, das ja gerade zwischen den USA und Russland verhandelt wird, natürlich auch ganz entscheidend ist, wie man sich in Europa sicherheitspolitisch positioniert. Pierre Fourhope, ja, wo ist denn da die Rolle Europas in diesem Prozess?
Na, hoffentlich im Zentrum und nicht am
Rand. Nicht am Katzentisch, ja.
So nicht am Katzentisch, aus, ne? Ja. So sieht's. Das weiß ich nicht, ob ich sagen würde, das sieht gerade so aus. Also ich glaube, dass das, was Europa im Moment versucht, um mal Frau Merkel wieder aufleben zu lassen, alternativlos ist. Ja, was soll man denn machen? Also ich glaube, klar zu signalisieren, dass wir nicht akzeptieren, dass wir das, was Putin sich zuletzt gewünscht hat, nämlich im Grunde eine demilitarisierte Ukraine, der wir nicht mehr militärisch unter die Arme greifen, dass das inakzeptabel ist für Europa. Ja, und dass wahrscheinlich unter den Sicherheitsgarantien, keine Garantien, aber unter den Sicherheitszusagen, die wir der Ukraine bieten können, die beste ist zu sagen, wir statten sie eben so aus, dass sie für Russland schwer einzunehmen und anzugreifen ist. Ja, also dass wir das mal als Kerninteresse definieren und dass wir zu diesem Ziel eben auch klar machen, das macht ja auch das Weißbuch, das wird erstens Geld kosten. Zweitens wird es voraussetzen, dass die europäische und die ukrainische Industrie stärker miteinander zusammenarbeiten, also dass das sozusagen nicht nur als Transfer, sondern als Zusammenarbeit sich gestaltet in Zukunft und dass man, finde ich, zunächst mal richtigerweise die Möglichkeiten nicht vom Tisch nimmt, dass europäische Truppen einen Waffenstillstand, so er denn je käme, auch absichern würden. Ja. Ich glaube, das ist das Beste, was man tun kann, um einen Platz zu bekommen am Tisch. Ich mache mir eigentlich eher Sorgen darüber, ohne jetzt immer negativ sein zu wollen, ist zu sagen, natürlich hängt das davon ab, unsere Fähigkeit, das zu tun, hängt stark davon ab, ob die Amerikaner das auch zulassen. Also Im Moment sind wir nicht in einer Situation, in der die Amerikaner offen sagen, wenn ihr die Ukraine weiter unterstützt, stellen wir unsere amerikanische Unterstützung für Europa in Frage. Dieses Junktim existiert so noch nicht, aber ich traue es denen absolut zu, dass sie es machen. Und dann, glaube ich, sind wir in Europa wirklich in einer schwierigen Lage.
Also wir haben eigentlich alle Optionen auf den Tisch, wobei ja immer gesagt worden ist, Sven Arnold, naja, wie viel Truppen brauchen wir eigentlich? Bis zu 500.000 war ja die Rede. Also wenn wir jetzt die Rotation mit einbeziehen, also Truppen, die da sind, die müssen ja dann auch irgendwie ersetzt und ausgewechselt werden. Sind das Phantomdebatten, die wir eigentlich führen?
Also ich glaube, wie es Pierre auch gerade gesagt hat, die effizienteste Sicherheitsgarantie für die Ukraine ist die Ukraine selbst. Es sind die ukrainischen Streitkräfte. Und ich glaube, das sollte auch im Fokus liegen. Das bedeutet, dass wir die Unterstützung der ukrainischen Streitkräfte noch weiter verstärken müssen und die ukrainischen Soldatinnen und Soldaten weiterhin ausbilden sollen. Ich glaube, eine Absicherung eines potenziellen Waffenstillstands kann tatsächlich durch die Präsenz europäischer und internationaler Soldaten im Rahmen einer Koalition der Willigen erfolgen. Das hätte eine abschreckende Wirkung, einen abschreckenden Effekt Russland gegenüber, weil man somit signalisieren würde, dass ein erneuter Angriff aufs ukrainische Territorium mit sehr hohen Risiken verbunden wäre. Ich glaube, dafür braucht man nicht unbedingt 500.000 Soldatinnen und Soldaten. Ich glaube, einige 10.000 gut ausgestattete, gut ausgebildete Soldaten mit beispielsweise Kampfflugzeuge und einige Fregatten im Schwarzen Meer könnten diesen Effekt erreichen.
Aber immer impliziert, dass die Amerikaner mit an Bord sind?
Es impliziert, dass die Amerikaner unterstützen, ja.
Ronja Kempin, Sven Arnold hat das ja gesagt, auch es gibt sozusagen die Koalition der Willigen, die aber angeführt wird ja eigentlich von Frankreich und Großbritannien, die beiden Atommächte ja eigentlich in Europa. Können die wirklich Sicherheitsgarantien geben, so eine Koalition der Willigen?
Schwierige Frage, aber ich glaube, wie Pia Fuhrhoff vorhin gesagt hat, also wir haben keine besseren Optionen und wir müssen sozusagen aus dem, was wir haben, versuchen, das Beste sozusagen herauszuholen. Und die Abschreckung fängt zunächst erstmal konventionell an und ist erst in zweiter Linie sozusagen nuklear zu denken. Und ich glaube, deshalb nochmal zurückkommt auch auf die Initiativen der Europäischen Union in jüngster Zeit, zielt man eben genau darauf ab, diese Fähigkeiten im besonderen Maße nochmal zu stärken und in den Blick zu nehmen. Und man nimmt mehr oder weniger jetzt auch dankend an das Angebot der beiden Atom- und Sicherheitsratsmächte Frankreich und Großbritannien da als ja in zweiter Linie Lebensversicherung sozusagen zu stehen. Aber ich glaube, das überwiegende Gefühl ist, man muss die Hausaufgaben im konventionellen Bereich erstmal selber machen. Das ist die beste Lebensversicherung.
Also wir können wahrscheinlich zusammenfassend sagen, es ist ein Wake-up-Call, der hier gerade stattfindet.
Ah, noch einer.
Noch einer, nach den vielen, die wir schon gehabt haben. Aber vielleicht ist er diesmal richtig deutlich geworden. Wir haben von der Koalition der Willigen gesprochen, von der Führung, die Frankreich und Großbritannien da auch haben. Zum Schluss möchte ich doch nochmal auf Deutschland zurückkommen, also auf eine neue Bundesregierung, die wir ja in Details natürlich noch nicht kennen. Aber was kommt auf die jetzt zu?
Also ich würde sagen, dass man bemüht ja immer dieses Bild von den Hausaufgaben. Das ist vielleicht so ein bisschen, finde ich immer schwierig von der Seite, aber bleiben wir mal bei den Aufgaben. Ja, ich glaube, dass diese Bundesregierung relativ schnell feststellen wird, was wir auch schon festgestellt haben, Geld allein macht auch nicht glücklich. Und aus meiner Sicht ist die größte Aufgabe, die die Bundesregierung hat, aus diesen Möglichkeiten, die sich ergeben, aus der Schuldenbremse insofern was zu machen, dass sie mal einen langfristigen Blick einnimmt. Also nicht einen, der nur sagt, wo wollen wir denn in 2 Jahren sein oder in 4 Jahren und jetzt machen wir eine neue Liste von konventionellem Gerät wie beim Sondervermögen und dann arbeiten wir das ab und der Maßstab vom Abarbeiten ist, waren wir denn besonders schnell? Diese Bundesregierung muss sagen, was ist notwendig in den nächsten 10 bis 15 Jahren, um Deutschland im konventionellen Bereich gut aufzustellen. Ja, die müssen unangenehme Entscheidungen treffen, allen voran, ich zitiere das immer gern, ist Drohnen. Es ist völlig klar, dass wir das brauchen. Und es ist völlig klar, dass Deutschland himmelweit entfernt ist von dem, was andere europäische Staaten machen. Wir sind auch himmelweit entfernt, weil unter anderem eben wesentliche Parteien, die Sozialdemokraten und die Grünen der letzten Regierung, grundsätzliche Schwierigkeiten mit dieser Art von Waffensystem haben. Diese Vorstellung, dass wir uns das noch leisten können, diese unangenehmen Fragen sozusagen zu vertagen und zu sagen, vielleicht lösen die sich auf, oder die Vorstellung, dass wir das alles kurzfristig machen können, ich glaube, die ist vorbei. Jetzt muss man das Ganze sozusagen in den Blick nehmen und sich nicht immer von einer Krise in die nächste hechten.
Ja, ich glaube, Deutschland oder die neue Bundesregierung steht vor immensen Herausforderungen und die Erwartungen unserer Partner und Verbündeten werden auch steigen. Die sehr positive Dynamik, die Ronja Kempin, die europäische positive Dynamik, die Ronja Kempin angesprochen hat, ist tatsächlich da. Und ich erinnere mich an die Debatte, die wir vor einigen Jahren hatten in Europa, ob man German Free kaufen sollte, weil die deutsche Politik zur Ausfuhrkontrollen unvorhersehbar war. Jetzt stellt sich in Europa die Frage, ob man US Free kaufen soll, weil die USA kein zuverlässiger Partner mehr sind und das auch ganz direkte und konkrete operative Folgen haben kann. Das sieht man bei der F-35-Debatte.
Genau, wo Deutschland ja F-35, also amerikanische Kampfjets, gekauft hat.
Richtig, Deutschland, aber auch zahlreiche andere europäische Nationen. Also ich glaube, es ist eine sehr positive Dynamik. Hoffentlich wird ja auch noch wachsen und hoffentlich scheitert sie nicht oder scheitert der Zusammenhalt der Europäer nicht, wenn der Druck aus Washington in den einzelnen europäischen Mitgliedstaaten und auch in Deutschland steigt.
Ronja Kempin, wie sehen Sie es?
Ja, ich gucke ja immer ein bisschen durch die EU-Brille auf die Dinge und da wäre tatsächlich meine Empfehlung, bislang sind die EU-Initiativen, die wir haben, immer ein bisschen daran gescheitert, dass die Mitgliedstaaten nicht den Versuch gewagt haben, unter Beweis zu stellen, dass es sich lohnt, durch die EU sozusagen zu gehen. Ja, diese EU-Mittel, auch die Unterstützung der Kommission in Anspruch zu nehmen, um gemeinsam Rüstung zu planen, zu beschaffen. Und meine Erwartung wäre, dass die Bundesregierung tatsächlich diese Chance jetzt ergreift und zusammen mit ausgewählten Partnern an wirklich Kern sozusagen Leuchtturmprojekten zeigt, es gibt einen Mehrwert, wenn wir diese EU-Initiativen ergreifen, wenn wir uns darauf einlassen und dann am Ende des Tages über diesen Weg doch günstigere Fähigkeiten bekommen, die interoperabel sind und die uns in der Tat erlauben, mittelfristig diese Unabhängigkeit oder größere Autonomie von den USA zu erreichen.
Vielen Dank, Ronja Kempin, Pia Vorhopp und Sven Arnold.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Dankeschön.
Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Die Redaktion für diese Folge hatte Maja Däne und alles, was Sie zum Thema wissen müssen, das finden Sie natürlich in den Informationen zu dieser Podcast-Folge. Den können Sie natürlich auch abonnieren auf den bekannten Plattformen. Ich bin Anna Brink und ich freue mich auf das nächste Mal.